Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gartenpodcasts. Die Gartensaison hat ja jetzt so langsam begonnen. Der Winter verabschiedet sich und jetzt bei uns beim Telefon der Gartenakademie sind sehr viele Anrufer, die wieder Probleme mit ihrem Buchsbaum haben, also die jetzt ihre Buchsbaumpflanzen erneuern wollen und deshalb sich fragen, was gibt's für Alternativen? Also gar nicht den Buchsbaum wieder pflanzen, sondern was hat man für Möglichkeiten, den Buchsbaum durch andere Pflanzen zu ersetzen? Und dazu habe ich mir Kerstin König eingeladen. Hallo Kerstin.
Hallo Anja.
Du bist vom Referat Garten- und Landschaftsbau und hast uns schon in mehreren Podcasts Auskunft zu den Stauden oder zur Grabgestaltung gegeben. Und diesmal sagst du uns was oder gibst du uns wichtige Tipps zum Buchsbaum oder zum Buchsbaumersatz. Ich bin Anja Seliger und ich frage dich jetzt einfach mal generell, warum ist denn der Buchsbaum so bedeutend? Also was spielt der für eine Rolle?
Ja, der Buchsbaum ist bei uns in vielen Bereichen ein sehr wichtiges Gehölz. Also wenn Sie an große Parkanlagen denken, dort haben wir ja mitunter sehr, sehr eindrucksvolle Solitärgehölze, ob das nun als Formen geschnitten sind oder einfach große Kegel, Pyramiden oder große Kugeln, die dort geschnitten stehen und sehr, sehr attraktiv sind. Aber auch die kleinen Einfassungshecken aus Buchsbaum sind typisch für historische Park- und Schlossanlagen oder auch für Bauerngärten. Also viele haben ja in ihren Gärten so ein bisschen dieses Bauerngartenprinzip, diese Einteilung in die vier Bereiche und trennen das schön mit Buchsbaumhecken ab. Und natürlich auch auf vielen Friedhöfen wird also anstelle einer Steineinfassung eher eine pflanzliche Einfassung des Grabes gewählt. Und dort spielte und spielt eigentlich der Buchsbaum doch eine relativ große Rolle.
Aber eben, was ist jetzt mit dem Buchsbaum passiert? Du hast uns ein paar Zweige mitgebracht. Also die Buchsbaumhecken oder auch die einzelnen Buchsbäume, die sehen kahl aus. Was ist denn da die Ursache?
Ja, das ist wirklich, wenn man da so drüber schaut über die Gärten oder über die Pflanzen, das ist schon ein bisschen traurig, was man da sieht, diese kahlgefressenen oder abgestorbenen Pflanzen. Das sind ja mitunter meterweise, dass die Hecken dort komplett nackig sind, also nur noch das Geäst da ist. Das sind eigentlich zwei Probleme. Wir haben seit vielen Jahren schon die Buchsbaumwelke bei uns, die dem Buchsbaum das Leben schwer macht. Das ist eine Pilzerkrankung, die insbesondere bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit sich ausbreiten kann. Und man sieht es am ehesten an bräunlichen oder grauen Blattflecken. So geht es praktisch los. Und später dann, wie bei vielen Pilzerkrankungen, auf der Blattunterseite dann so einen grauen Pilzrasen. Und das Problem ist eigentlich, dass ja Pilzsporen dann an Pflanzenteilen, also sprich an noch Blättern überdauern können, also auch sehr, sehr lange an der Pflanze dann dran und aktiv sein können und leider auch im Boden und das sogar über sehr, sehr viele Jahre überdauern können. Das würde also bedeuten, wenn man diese Buchsbaumwelke hat, dann dürfte man keinesfalls wieder Buchsbaum auf die gleiche Fläche pflanzen, weil einfach aus dem Boden dann schon wieder die Pilzsporen irgendwo aktiv werden. Das ist das eine Problem und naja, der Buchsbaum, der hat es noch aus dem zweiten Grund recht schwer aktuell und das ist der Buchsbaumzünsler, der also seit ein paar Jahren aber so richtig die Pflanzen kahl frisst und man sieht das relativ gut hier an diesen Zweigen. Ich habe hier mal so ein paar Zweige mitgebracht. Da sind zum Teil die Blätter schon entweder angefressen oder komplett abgefressen.
Genau, nur noch die Stiele.
Genau, oder man sieht auch solche dichten Gespinste, also richtig wie eingesponnen, also wenn eine Spinne da so ihr Netz gewoben hätte. Aber typisch ist, dass dort diese vielen schwarzen kleinen Kothäufchen dort drin sind. Das ist eigentlich ein ganz sicheres Zeichen, dass dort der Zünsler aktiv ist. Beziehungsweise man sieht dann auch manchmal dann im Anfang April etwa den Falter fliegen. Der sieht eigentlich ganz nett aus. Das ist so ein ca. 4 cm, also Flügelspannweite, so 4 cm großer Falter, relativ hell und mit so einem breiten, braunen Flügelrand. Also dem traut man das gar nicht zu.
Der fliegt am Tag, oder? Der fliegt einfach am Tag.
Der fliegt auch am Tag. Ne? Und die Raupe, die sieht eigentlich auch ganz nett aus. Also die hat so, ist mitunter 4 bis 5 cm lang und hat schön. So grün-schwarz, also doch sehr, sehr auffällig von der Färbung, weiße Borsten und einen schwarzen Kopf. Und dieses Grün-Schwarz ist also auch so ein bisschen ein Problem für unsere Vögel beispielsweise, dass die mit solchen Alarm- und Warnfarben noch nicht allzu viel anfangen konnten und die also auch nicht sofort gleich gefressen haben. Die Spatzen machen es jetzt manchmal.
Mittlerweile, ja, sieht man es.
Kann man sich helfen, indem man vielleicht auch die Buchsbäume nicht mehr so ganz straff als Kugel pflanzt, weil so ein Sperling, wenn der auf Nahrungssuche ist, der fliegt nicht unbedingt in so einen ganz dichten Buchsbaum rein. Wenn der ein bisschen locker ist, dass der Vogel sich da auch mal hinsetzen kann, findet der das einfach spannender und nutzt dieses Buffet. Also die Sperlinge haben es gelernt. Wir hoffen einfach, dass auch noch andere Vögel auf den Geschmack dieser Räubchen kommen.
Lecker, lecker.
Genau.
So, wenn der Buchsbaum jetzt ersetzt werden soll oder ersetzt werden muss, also wirklich muss, weil keine andere Möglichkeit mehr besteht. Wie finde ich denn da den richtigen Ersatz? Hast du da so ein paar Vorschläge?
Ja, also man muss natürlich zuallererst überlegen und genau gucken, was habe ich denn für Standortbedingungen? Also wenn ich jetzt wirklich was anderes an dieser Stelle pflanzen möchte, also ist es sehr sonnig, ist der Boden leicht, dass er also sehr schnell austrocknet, habe ich einen Standort, der recht stark dem Wind ausgesetzt ist? Das ist das eine. Und zum anderen natürlich auch die Frage, wie groß soll oder darf denn meine Einfassungshecke werden? Also A, natürlich die Höhe, also soll es wirklich bloß wie im Bauerngarten so eine kleine Einfassung sein, so bis 20, 30 Zentimeter, die man auch an Gräbern pflanzen könnte. Oder ist es jetzt eine Hecke, die auch ein Stück weit breiter werden könnte, wenn ich also Platz habe und dort das nicht so problematisch ist, wenn das vielleicht einen halben Meter breit wird oder gar noch ein Stückchen weiter, weil damit natürlich auch in gewisser Weise der Schnittaufwand eine Rolle spielt. Also wie oft muss ich schneiden, wie oft kann ich schneiden, also wie viel Zeit möchte ich dann dort investieren, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, das spielt besonders bei diesen historischen Parks und Gärten eine Rolle, aber für mich als Nutzer im Privatgarten oder auf dem Friedhof natürlich auch die Frage, wie ähnlich soll denn der neue Ersatz dem Buchsbaum sein? Weil Buchsbaum ist ja einzigartig, dieses kleine, elliptische, immergrüne Blatt, also auch das typische Wuchsverhalten, dass ich die so schön schneiden kann. Das muss ich einfach überlegen, wie genau ich dort praktisch dieses Bild mit dieser kleinen, straff geschnittenen Hecke haben möchte.
Also der war nicht umsonst so beliebt und ist
genau
so in großer Menge zum Einsatz gekommen. Ne? Wir haben ja bei uns in Pillnitz ja auf den Versuchsflächen jede Menge Gehölze stehen und unter anderem haben wir auch Gehölze stehen, die sich als Alternativen zum Buchsbaum, zur Buchsbaumhecke eignen. Und welche Erfahrungen hast du da?
Ja, also seit 2014, also doch jetzt schon eine ganze Weile, testen wir also verschiedene Gehölze, die man als kleine Einfassungshecke verwenden kann. Also wirklich so von der Zielhöhe so 30, maximal 40 Zentimeter hoch und etwa 20 bis 30 Zentimeter breit. Also keine großen Hecken, sondern die kleinen, die man so im Bauerngarten noch verwenden könnte. Und da haben wir schon relativ viele Erfahrungen gemacht, weil seit 2014, wir hatten also auch von den Witterungsverläufen eigentlich alles dabei. Wir hatten die sehr trockenen, heißen Jahre. Wir hatten aber auch mal Jahre, wo also auch der Herbst recht feucht war, der Winter feucht. Wir hatten auch Barfröste. Also hier kann man schon auch auf einen relativ großen Erfahrungsschatz jetzt zurückgreifen. Und das haben wir auch in einer recht schön bebilderten Broschüre. Die habe ich hier auch mal mitgebracht. Die kann man auch bei uns sich anschauen bzw. Erwerben.
Nennt sich Gehölze für kleine Einfassungshecken, ne? Alternativen
genau
zum Buchsbaum.
Und in dieser Broschüre sind also dann die Erfahrungen sozusagen gebündelt dargestellt, auch schön bebildert, damit man sich auch einen Eindruck verschaffen kann, ja, ist das, was ich mir so vorstelle, wie meine kleine Hecke aussehen kann. Und hier muss man, wie gesagt, bei der Auswahl an einige Dinge denken. Ich sagte schon, wichtig ist die Frage, wie ähnlich muss denn mein Ersatz dem Buchsbaum sehen? Also wenn ich jetzt wirklich eine Hecke haben möchte, die von Weiden, wo man sagt, das ist doch Buchsbaum, dann kommt eigentlich am ehesten die japanische Hülse in Frage, die Ilex, Ilex crenata, also auch ein immergrüner, straff aufrecht wachsender Strauch, wo also auch die Blätter so ein bisschen oval bis lanzettlich sind. Die sind auch Wintergrün, beziehungsweise Immergrün. Ich habe also Sommer wie Winter dieses Blattkleid, lassen sich sehr gut schneiden. Allerdings, und das ist ganz wichtig, damit das Ganze auch gelingt, leider sind die Ilex Crenata nicht so robust, was große Hitze und längere Trockenphasen angeht. Also wer da sehr exponierte Standorte hat, also leichte Böden, volle Sonne, da muss man wirklich schauen, ob das der geeignete Ersatz wäre. Also da würde ich eher ein bisschen vorsichtig sein mit Ilex. Was auch sehr ähnlich ist, das ist die Heckenkirsche, Lonicera pileata oder Lonicera nitida. Also auch so ein kleiner Strauch mit so länglichen bis ovalen, auch immergrünen Blättern. Wächst allerdings stärker als Buchsbaum. Also hier sollte man dann schon im Jahr mit 3 bis 4 Mal schneiden, damit die schöne Form dann auch da ist. Rechnen, also ein bisschen aufwendig ist es. Und na, man darf nicht verschweigen, dass natürlich auch die Heckenkirschen gerne mal im Winter zurückfrieren. Die Pflanzen gehen deswegen zwar nicht ein, aber es ist natürlich erstmal, es ist ein Loch. Es
man fängt bei null an. Sozusagen.
Fängt wieder bei null. Man kann die zurückschneiden, die treiben an sich willig aus, aber ehe ich wieder so dieses schöne Heckenbild habe, das dauert dann schon eine Weile, bis dann der nächste Winter kommt und sie vielleicht wieder ein Stück zurückführt. Also muss man gucken, geschützte Standorte gehen, aber wer so ein bisschen exponiert, also Wind und im Winter auch die Sonne dann voll drauf kommt, der Boden gefroren, kein Schnee, das ist ja so bei uns auch der Klassiker, da haben es Lonicera, also Heckenkirschen doch schon recht schwer. Was man auch nehmen könnte, was sehr schön ist an sich, das ist die grüne Polsterberberitze, Berberis buxifolia, allerdings ist auch sehr schön, dichtbuschig, auch wintergrün, aber die sind sehr bewehrt. Also die haben recht kräftige Dornen und das ist nicht jedermanns Sache, wenn ich dann dort auch mal ein bisschen schneiden müsste. Das wären so die Vertreter, wo ich sage, die sehen eigentlich dem Buchsbaum am ähnlichsten, haben aber alle so ein bisschen ihre Probleme, wo man überlegen muss, was trifft bei mir jetzt konkret zu. Für uns eigentlich in Pillnitz, die wir ja auch relativ windexponierte Standorte hatten in unserem Versuch, haben sich eigentlich die Eiben am meisten bewährt. Es ist vom Laub her, ist ja dieses schmale, so ein bisschen nadelartige Laub bei der gewöhnlichen Eibe, die es auch in verschiedenen Sorten gibt. Aber das sind eigentlich unsere Favoriten, die bis jetzt alles mitgemacht haben.
Schnittverträglich, ne? Trockenheit. Kennt man ja so. Ja, aber man muss halt sagen, die sind giftig, ne? Also
genau, also wer jetzt darauf Wert legt, weil kleine Kinder da sind, die dann auch eventuell, naja, Probleme kriegen könnten, dann doch
ja,
was anderes.
Muss man selber für sich eine Entscheidung treffen, wenn man eben buchsbaumähnliche Pflanzen haben möchte. Aber wenn man jetzt ein bisschen von dieser buchsbaumtypischen Erscheinung Abstand nimmt und sagt, ich kann auch was ganz anderes nehmen, ich bin nicht auf dieses typische angewiesen, was hat man da für Möglichkeiten?
Also zuallererst sicherlich auch mal die Überlegung, kann denn das Blatt eine andere Farbe haben? Also zum Beispiel gibt es sehr, sehr robuste Pflanzen, das sind die Spindelsträucher Euonymus fortunae, die wir auch aus der Grabgestaltung beispielsweise kennen oder auch im Garten- und Landschaftsbau als Flächendecker, die bei der Standortwahl sehr genügsam sind, also die vertragen Sonne, die vertragen Halbschatten, sie vertragen auch unterschiedliche Böden, sind auch nicht allzu trockenheitsempfindlich. Ich habe natürlich dann eine sehr farbige Hecke, also wir haben die in der Regel in Gelbgrün oder in Weißgrün, wo ich gucken muss, dass es jetzt nicht unbedingt die gelbe Hauswand und dann so ein gelbgrüne Spindelsträucher dazu, das könnte ein bisschen farblich sich ein bisschen beißen, aber wo das hinpasst, wo ich also sonst eine ruhige Umgebung habe, also ruhig von den Farben, kann man auch mal auf sowas Buntes zurückgreifen. Also unsere in Pillnitz sind durchaus schön, also auch die Fotos hier in der Broschüre, da kann man schauen, was einem vielleicht ein bisschen mehr liegt, also eher so dieses etwas intensivere Gelbgrün oder eher das dezentere Weißgrün. Mir gefallen sie beide und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie wirklich robust sind, schnittverträglich und eben immer auch grün. Diese Trockenheitstoleranz, ja. Immergrün. Aber eben farbig ein bisschen anders.
Das ist ja so ein Pluspunkt auch irgendwo, ne? Und wenn ich jetzt aber kleine Hecken haben möchte, wir haben ja jetzt eher so die Blattbetonten genannt, aber ich möchte jetzt eine blühende Hecke, eine kleine, die auch so ein bisschen mehr den Insekten als Nahrung dienen soll. Was haben wir da noch für Pflanzen?
Ja, da gibt es auch einige interessante Sachen, die wir schon seit vielen Jahren beobachten. Was man natürlich beachten muss, wenn ich eine blühende Hecke haben möchte, viele Gehölze blühen ja an den am einjährigen Holz oder am zweijährigen Holz, dass man die natürlich nicht so straff schneiden kann. Also wenn ich jetzt eine ganz schmale Hecke brauche, da wird es schwierig mit den Blühenden. Aber wenn ich etwas mehr Platz habe in der Breite, dass ich sage, gut, die Hecke kann schon auch mal 40 Zentimeter oder vielleicht sogar 70 Zentimeter breit werden, dann gibt es sehr, sehr schöne Alternativen, die man auch weniger schneidet. Die schneide ich dann wirklich nur einmal. Also das im Frühjahr, wenn sie nicht schon im Vorjahr die Blüten ansetzt, da sage ich aber noch zu einem Beispiel was. Und dann habe ich eben diesen frischen Austrieb. Leider sind sie auch meistens nur sommergrün, aber ich habe ja einen wunderschönen Verlauf im Jahr. Also im Winter das Triebgerüst, was unterschiedliche auch Rindenfärbung haben kann. Das kann so ein bisschen eine grauere Rinde sein, das kann eine etwas rötlichere Rinde sein, die damit auch mal zur Geltung kommt. Dann macht man im Winter eigentlich so diesen straffen Schnitt, also diesen Formschnitt. Und dann treiben die Pflanzen wunderschön aus. Manche treiben rötlich aus, manche treiben gelb aus, manche frischgrün. Also ich bin da immer sehr begeistert, wenn ich das sehe. Dann habe ich dieses wunderschöne Laub. Und dann im Sommer natürlich die Blüten, mitunter in sehr großer Zahl. Und dann natürlich auch noch ein Fruchtschmuck. Also da ist immer was anderes, immer was los, immer eine Veränderung. Für die Insekten ist was da. Ich finde es eigentlich auch sehr schön. Wie gesagt, das Platzproblem ist zu beachten. Und in Frage kommen zum Beispiel die Japanspiren, also Spirea japonica zum Beispiel, mit verschiedenen Sorten, Little Princess oder Golden Princess.
Gelbes Laub, ne?
No, oder dann auch die Fünf-Fingersträucher, Potentillen, zum Beispiel Sorte Kobold oder Sorte Goldkissen, die dann natürlich mit ihren kräftig gelben Blüten auch sehr, sehr attraktiv
sind. Gibt es ja dann auch noch in Weiß und Rosa.
Genau,
ne?
Also da hat man auch eine relativ große Farbauswahl. Ja, und wenn man ganz was Besonderes haben möchte, das ist so ein bisschen so mein Geheimfavorit. Es gibt auch einen sehr schönen kleinen Zwergrhododendron, das ist Rhododendron micrantum, die Sorte Bloombooks, der relativ klein bleibt, also so 30, 40 Zentimeter hoch. Hier muss man beachten, der setzt also hat praktisch diesen Sommer die Blüten angesetzt, die Knospen angesetzt, dass man da bitte nicht im Winter schneidet, weil dann sind sie weg. Dann habe ich nur Blätter. Er ist auch wintergrün oder immergrün, besser gesagt. Er ist sogar kalkverträglich, also man muss jetzt nicht extra den im Substrat dort noch groß verändern, dass ich da auf einen pH-Wert von 4 oder so komme. Er ist doch ziemlich tolerant, was das angeht. Und er freut uns dann im Frühsommer mit einer rosafarbenen Blütenwucht, die einfach toll ist.
So eine typische Rhododendronblüte,
ja.
Ne? Genau. Gut, Kerstin, danke. Das war ja jetzt eine Vielzahl an Informationen, an Pflanzen, die eben als Buchsbaumalternative zur Verfügung stehen. Also schauen Sie bei uns auf den Versuchsflächen zum Gartentag am 22. Juni vorbei. Oder holen Sie sich das Faltblatt. Sie finden das bei uns in der Publikationsdatenbank. Ich sage mal schnell die Adresse durch: www.publikationen.sachsen.de. Ansonsten bei der Seite der Gartenakademie finden Sie auch wieder viele interessante Tipps zur Gartengestaltung, zum Garten als solches. Oder hören Sie regelmäßig unseren Gartenpodcast. Wir haben noch so viel Gesprächsstoff, auch mit der Kerstin König und den anderen Kollegen und Kolleginnen. Nun erstmal einen guten Start in die neue Gartensaison und bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.